ID-Podcast, 4. Mai 2010. Philosophen erfinden das Leben. Dritte Vorlesung. In der dritten Vorlesung zum Thema Leben, Geschichte und Metaphysik eines schillernden Begriffs geht es Petra Gehring um das Leben im Singular der Philosophie von Kant zu Hegel. Wie bei der Biologie grenzt sie philosophische Konzepte voneinander ab. Zum besseren Verständnis wird dem ein Abschnitt zur Lebenskraft vorangestellt. Daraus ergeben sich drei Bereiche, die hier zusammengefasst und kommentiert werden. Erstens Lebenskraft mit Verweis auf von Haller und Blumenbach. Zweitens Aufklärung mit Bezug auf Kant. Und drittens deutscher Idealismus mit Bezug auf Schelling und Hegel. Lebenskraft. Im 18. Jahrhundert gibt es große Entwicklungen in den anthropologischen Konzepten. Es entwickelt sich ein materialistischer Anspruch, der sich insbesondere von der Theologie abgrenzt. In Anlehnung an die Physik wird das Organische nicht als beseelte Natur aufgefasst, sondern auf die Mechanik zurückgeführt. Der Mensch wird als eine komplizierte Maschine beschrieben. Wiederum in Abgrenzung zu dieser Perspektive werden insbesondere von Ärzten Begriffe wie Lebenskraft und Bildungstrieb angeführt. Albrecht von Haller, 1708 bis 1777, sieht in der Reizbarkeit und Kontraktion der Muskeln eine nicht mechanische Lebenskraft. Johann Friedrich Blumenbach, 1752 bis 1840, grenzt sich mit dem Begriff Bildungstrieb noch stärker von der mechanischen Kraft ab. Aufgrund dieses Triebes bildet sich etwas heraus und wächst. Er rechnet den Trieb zu den Lebenskräften, aber auch der Begriff Lebenstrieb kommt zur Anwendung. Diese Ansichten konnten sich aber nicht als einheitliches Konzept durchsetzen. Spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts galten sie laut Gehring als unbiologisch und überholt. Sie stand im Verdacht, mystisch zu sein. Kurze Anmerkung zu diesem Abschnitt. Dieser Blick auch an diese spannende Zeit kann nur ein verengter Ausschnitt sein. Alles wird nur angetippt. Mir scheint vor allem das Spannungsfeld zwischen der theologischen und physikalischen Perspektive wichtig zu sein. Den Geschöpfen Gottes wurde die Seele genommen. Übrig blieb die unbefriedigende Vorstellung einer komplexen Maschine. Das Aufkommen der Lebenskraft als eine Art materialistische Seele ist somit verständlich. Aber ist das nicht nur ein hilfloser Versuch, sich aus beiden Bereichen etwas zusammenzubasteln? Diese Spannung brachte interessante Persönlichkeiten hervor. Ich möchte hier nur auf Julien Ouvray de la Mettrie, 1709 bis 1751 verweisen. Eine ausführliche Besprechung findet sich im LSR-Projekt von Bernd A. Lasker. Etwas Schwierigkeiten habe ich bei diesem Abschnitt mit der These, dass das Leben eine Erfindung des 19. Jahrhunderts sei. Wie passen dazu diese intensiven Auseinandersetzungen mit dem Lebensbegriff? Weiter in der Zusammenfassung. Die Aufklärung. Als zentralen Philosophen des 18. Jahrhunderts führt Gehring Immanuel Kant, 1724 bis 1804. Das Leben als stofflich begreifbare Einheit taucht hier nicht auf. Aber 1790 greift er das Thema in der Kritik der Urteilskraft unter dem Titel Erkennbarkeit von Ordnung der nicht-mechanischen Natur auf. Er hat die theologische Perspektive, die mechanistischen Vorstellungen, insbesondere von Descartes, und die Idee der Lebenskraft vor Augen. Auch im nicht-mechanischen Bereich geht er von Regelmäßigkeiten aus. Allerdings geht er ähnlich wie im Bereich der Sittlichkeit davon aus, dass diese Regelmäßigkeiten nicht kausaler Art sind. Der Modus des Urteils, also des Zugangs zu diesem Bereich, bezieht sich auf den Zweck bzw. die Zweckmäßigkeit. Im Gegensatz zur Wirkung kann der Zweck nicht objektiv erkannt, sondern nur erschlossen werden. Dies ist eine etwas losere, weichere Form der Objektivität. Bei Pflanzenwachstum geht es um bestimmte Zwecke. Die Pflanze wächst, indem sie sich zur Sonne aufrichtet, indem sie ihre Wurzeln so tief wachsen lässt, bis sie ans Wasser kommen. Das Wasser ist nicht die Ursache dafür, dass die Pflanze die Wurzeln so weit wachsen lässt. Das Wachstum hat den Zweck, dass die Pflanze zum Wasser führen. Die Zwecke sind der Natur inhärent und nicht von Gott vorgegeben. Dieser Bereich der Zweckmäßigkeitsordnung ist weder als physikalische Dinge noch über ein magisches Vollziehen zu erfassen. Das, was da geleistet wird, ist die Organisation im Hinblick auf Zwecke. Wie Blumenbach spricht Kant von der Organisation mehrerer Kräfte. Er geht noch nicht von dem Leben als Einheit aus. Für so ein Prinzip, das ja als Singular gedacht wird, ist in dem von Kant gedachten Universum von Kräften kein Platz. Deutscher Idealismus. Ganz anders bei Friedrich Schelling 1775 bis 1854 und Friedrich Hegel 1770 bis 1831 nach 1800. Hier findet sich ein Lebensbegriff, der das Materialistische aufgreift und für die Philosophie fruchtbar macht. Der Begriff wird in das Geistige, das Geschichtliche und das Denken eingeführt. Schelling und Hegel treten explizit gegen Kants Vorstellung von den separaten Kritiken und Urteilsformen auf. Für Schelling ist die Natur durch und durch dynamisch und in diesem Sinne organisch, also nicht per se tot. Dies gilt auch für das vermeintlich Stabile, wie zum Beispiel Steine. Dialektik. Die Natur ist absolute Identität, also mit sich selbst identisch und gleichzeitig polarer Gegensatz. In den gegensätzlichen Richtungen, dem nach außen gehen und den von außen zurückdringen, liegt das Prinzip für die Konstruktion aller Lebenserscheinung, Schelling. Alles ist im Prozess und wechselseitig und dynamisch. Magnetismus, Elektrizität und chemischer Prozess sind die Kategorien der Konstruktion der Natur. Hegel wendet sich vom statischen Urteilen ab hin zu einem verstehenden Begreifen, ein Prozess, der nie aufhört. Die Wirklichkeit ist stoffliche Welt, begrifflich Dynamik und historischer Zusammenhang. Zitat: Das Prinzip der Dialektik, das Prinzip aller Bewegung, alles Lebens, wie Hegel das nennt, herrscht im Bereich des Denkens und nur, weil die Dialektik dem Leben gerecht wird und weil sie selbst lebendig ist, ist die dialektische Denkbewegung wahr. Zitat Gehring, Ende. Das Leben ist an der Schwelle um 1800 eine Mehrfacherfindung. Auf der einen Seite steht die Entwicklung in der Naturkunde, auf der anderen Seite geht die philosophische Erkenntnistheorie den Weg von einer universalen Kritik der Vernunft hin zu einer tendenziell totalen Philosophie der lebendigen Denkbewegung. Kurze Anmerkung: Der Teil über den deutschen Idealismus war eher unbefriedigend. Es wurden zahlreiche sehr spannende Aspekte angesprochen, ohne dass sie angemessen ausgeführt wurden. Ich gehe davon aus, dass das noch kommt. Gehring sagt, dass man aufgrund dieser Vorlesung Hegels Philosophie nicht verstehen könne. Aber vielleicht könne man ahnen, wie sie tickt. Ich vermute, dass da später noch genauer drauf eingegangen wird. Quellen und Bilder finden sich wie immer im Blog or-so.de.